The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Michael Bröker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Montag, der 3. Juli.
This morning, fury across France. Cars being set on fire, stores looted. Protesters hurling fireworks at police. Officers firing back with tear gas.
Wir haben mindestens ein Auto auch gesehen, was von den Demonstranten, von den Krawallmachern, so muss man es ja eigentlich richtiger formulieren, auch zerstört bzw. angezündet wurde.
Meine Personalien wurden jetzt dreimal überprüft, gestern zweimal. Wir sind hier im Interesse der Gerechtigkeit, nicht um Unruhe zu stiften, sagt diese Frau.
Frankreich brennt. In Lyon, Paris und Marseille tobt, man muss sagen, wieder einmal ein gewaltbereiter Mob. Vorläufige Bilanz gestern Abend, fast 1500 Festnahmen. Frankreich ist in Aufruhr. Was dieses Land nach dem Todesschuss eines Polizisten gegen einen 17-jährigen Migranten erlebt, das kannte man schon. 2005, 2015, 2020. Immer wieder brennende Proteste, Demonstrationen in den Vororten der großen Städte. Der Grund? Eine gescheiterte Integrationspolitik. Denn was die Probleme mit der Migration und der Zuwanderung in Frankreich betrifft, so ist dieses Land ein Failed State. Oder besser, un État défaillant. Nacht für Nacht brennen Autos, Schulen und Rathäuser, Geschäfte werden geplündert, Uniformierte angegriffen. Immer wieder sind es Jugendliche aus Einwandererfamilien, die sich Straßenschlachten liefern mit den Vertretern des Rechtsstaates, mit der Polizei. Inzwischen gibt es Ausgehverbote in einigen Regionen, Ausnahmezustand. Unternehmer mieten Panzerfahrzeuge, um ihre Werke zu schützen. Es sind Bilder wie aus Dritte Weltländern, die tief in einem Bürgerkrieg stecken. Dabei reden wir über Frankreich, über unseren großen Freund und Nachbar im Herzen Europas. Was ist da eigentlich los? Die unbequeme Wahrheit ist diese. In Frankreichs Vororten sind über Jahrzehnte Ghettos entstanden, in denen Menschen leben, die in diesem Land nie wirklich angekommen sind. Oder schlimmer noch, den Rechtsstaat Frankreich, den Rechtsstaat westlicher Prägung rundweg ablehnen. Wer von Parallelgesellschaften in diesen sogenannten Banlieues spricht, der verharmlost eigentlich nur noch. Hier dominiert eine Kultur, die teilweise religiös aufgeladen ist und den laizistischen und demokratischen Staat verachtet. Charlie Hebdo, das Bataclan, die Strandpromenade von Nizza, der Weihnachtsmarkt in Straßburg oder die Hinrichtung des Lehrers Samuel Paty. Das sind nur die bekanntesten der mehr als 40 terroristischen Attentate, die in Frankreich seit 2012 rund 271 Opfer gefordert haben. Immer wieder Probleme mit der Integration. Die Täter und ihre Komplizen waren Einwanderer oder deren Kinder, die allermeisten stammten aus diesen verrufenen Vierteln, in denen jetzt wieder die Gewalt grassiert. Frankreich kriegt seine Problemviertel einfach nicht in den Griff. Es wirkt fast verzweifelnd, wenn Emmanuel Macron, der Präsident, nun die Eltern dieser jungen Gewalttäter in die Pflicht nimmt.
Et donc il est important pour l'inquiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer et j'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille.
Damit erlebt Frankreich ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Paris, bei denen sich doch die Grande Nation als Grande Familie zeigen will, wieder einmal einen Krieg der Kulturen. In den Vierteln des Aufstands regiert nicht nur Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Drogen, sondern auch eine Perspektivlosigkeit angesichts einer wachsenden Bildungsmisere und einer maroden Infrastruktur. Viele Menschen dort, und das ist auch die Wahrheit, haben das Gefühl, von der französischen Mehrheitsgesellschaft ausgeschlossen zu werden. Sie suchen nach einer anderen Identität und sie finden sie etwa im Islam. Das Ergebnis: nirgendwo ist der Rechtspopulismus so stark ausgeprägt wie in Frankreich. Zwei Drittel der Franzosen lehnen inzwischen jede weitere Zuwanderung ab. Nach aktuellen Umfragen würde der liberale Präsident Emmanuel Macron haushoch gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen verlieren. Vorboten für Deutschland? Sicherlich. Wer sich dem Jahrhundertthema Zuwanderung nicht konsequent und klar annimmt, der wird im Chaos aufwachen. Humanität und Ordnung, das ist die einfache, simple Aufgabe. Doch dazu muss auch das aufnehmende Land wissen, was es selbst sein will. Nur wer seine eigene Heimat kennt, der kann andere überzeugen und begeistern, sich hier in diesem Land zu integrieren. Oder wie es der libanesische Künstler Khalil Gibran gesagt hat: Nur einmal machte man mich sprachlos. Es war, als mich jemand fragte, wer bist du? Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die AfD gewinnt erstmals politisch relevante Posten in Deutschland. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Dr. Josef Schuster, ist in Sorge. Der importierte, aber auch der rechte Antisemitismus im Land sind zwei Seiten der gleichen Bedrohung.
Der importierte Antisemitismus ist ein Problem, ist aber nicht das große Problem.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt schaut direkt aus New York auf die wichtigsten Börsentermine der Woche. Außerdem, wir wundern uns über die schlimmste Schulschwänzerin der Welt und sie ist ausgerechnet eine Lehrerin. Und wir hören, wie sich Bundeskanzler Olaf Scholz an den Fragen aus der Social Media Community abarbeitet. Vor einer Woche wurde in Thüringen im Landkreis Sonneberg der erste AfD-Politiker in ein relevantes politisches Amt gewählt. Er wurde Landrat. Und gestern gewann erstmals nach einer Stichwahl in Sachsen-Anhalt ein AfD-Politiker einen hauptamtlichen Bürgermeisterposten. Keine guten Nachrichten jedenfalls für die in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden. Der Antisemitismusbericht 2022, der vergangene Woche öffentlich wurde, zeigt, dass die Fälle extremer Gewalt gegen Juden in Deutschland steigen. Dazu zählen Anschläge auf Synagogen, aber auch Beschimpfungen, Drohungen, körperliche Angriffe. Was ist also los in unserem Land? Warum steigt der Hass und die Gewalttaten gerade und vor allem auch gegen Juden? Was kann die Politik dagegen tun? Das wollte ich von Dr. Josef Schuster wissen. Er ist der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Seine Großeltern, vertrieben von den Nazis, mussten in das damalige Palästina flüchten. Doch die Familie kehrte zurück nach Deutschland. Dr. Schuster wuchs in Würzburg auf und er lebt dort bis heute. Auswandern, so sagt er, trotz aller Gefahren, kommt für ihn nicht in Frage. Hören wir, was er zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen. Hallo, Herr Dr. Schuster.
Guten Morgen.
Herr Schuster, es sind schwierige Zeiten für Juden in Deutschland, würde ich sagen. In der vergangenen Woche gab es eine Umfrage, eine Statistik, dass 2.500 antisemitische Gewalttaten in Deutschland registriert wurden. Wir erleben den ersten AfD-Landrat in Deutschland. Zum ersten Mal hat ein Politiker der AfD ein relevantes politisches Amt. Wie fühlen Sie sich?
Sicherlich nicht so gut wie vielleicht vor 5 Jahren. Es sind Zahlen, die erschrecken, es sind Fakten, die erschrecken. Und ich habe es ja so ausgedrückt, dass die Wahl eines AfD-Politikers als Landrat im Landkreis Sonneberg für mich einen Tabubruch darstellt. Man fühlt sich als Jude in Deutschland sicherlich nicht mehr so super wohl.
Was ist da passiert? Was ist Ihre Analyse dafür, dass selbst alle demokratischen Parteien der Mitte es nicht geschafft haben, einen AfD-Kandidaten als Landrat zu verhindern?
Es gibt verschiedene Ursachen. Was mich am meisten bestürzt, ist erst einmal, dass doch so viele Wähler eines vom Verfassungsschutz als eindeutig rechtsextrem angesehene Partei ihre Stimme geben. Wie kommt es dazu? Ich persönlich, aber ich bin jetzt kein Forscher, interpretiere es so, dass es eine Unsicherheit gibt. Eine Unsicherheit aufgrund doch geballter Krisen. Damit meine ich den Krieg Ukraine. Damit meine ich die hieraus resultierende Inflation. Und vielleicht so ein bisschen als das Krönchen auf allem die Diskussion, die wir haben bezüglich Energiesparen, bezüglich Heizung. Die ja jeden, aber wirklich jeden betreffen. Hat er ein eigenes Haus, ist die Frage, wie heizt sich in Zukunft? Ist er Mieter? Dann ist die Frage, kommen da jetzt eventuell höhere Kosten, Mietkosten auf mich zu? Also etwas, was sehr viele Menschen auch existenziell bedroht und sie dann, glaube ich, dazu führt, eine solche Partei zu wählen, ohne dass ich von dieser Partei irgendeine Lösung dieser Probleme gehört habe.
Und die Menschen, die mehrheitlich diese AfD gerade wählen wollen oder sie sogar gewählt haben, sind aus ihrer Sicht nicht im Kern rechtsextrem oder antisemitisch, sondern vor allem protestierende Menschen gegen das Establishment, gegen die aktuelle Politik?
Also ich schätze zahlenmäßig etwa 2/3 in diese Gruppe und 1/3 derjenigen, die sich bewusst ideologisch dieser Partei zuwenden.
Wie kriegt man die 2/3 dann zurück in den Diskurs der Mitte?
Ich kann mir nur vorstellen, dass es nur so gehen kann, dass die demokratischen Parteien nicht intern streiten, sondern Lösungen aufzeichnen. Das bezieht sich sowohl auf die Regierungskoalition aber auch auf die Opposition. Auch da muss ich sagen, hätte ich manchmal mir gewünscht, dass Lösungsansätze deutlicher gezeigt werden.
Was sagen Ihnen die jüdischen Mitbürger, die Mitglieder Ihrer Gemeinden? Was kriegen Sie für Rückmeldungen? Verlassen die das Land? Sind die in Sorge? Oder sind sie kampfbereit, um vielleicht auch Antisemitismus grassierenden, wachsenden zu bekämpfen?
Ich sehe erst einmal den Kampf gegen Antisemitismus primär nicht als die Aufgabe der Juden in Deutschland, sondern der Mehrheitsgesellschaft. Ich habe es einmal so ausgedrückt, wir kennen das Bild von den gepackten Koffern, auf denen man nach dem Krieg erst einmal war, die man dann, Frau Knobloch stammt dieser Satz, einmal ausgepackt hat. Und jetzt interpretiere ich es so, dass der eine oder andere schon mal den leeren Koffer auf dem Dachboden sucht. Eine Auswanderungswelle kann ich, jüdischer Menschen aus Deutschland, kann ich nicht erkennen.
Das ist schon mal eine gute Nachricht. Trotzdem sind die jüdischen Mitbürger bedroht von zwei Seiten. Wir haben einen islamistisch motivierten Judenhass in diesem Land. Man spricht auch von importiertem Antisemitismus. Wir haben das in Berlin vor einigen Wochen wieder gesehen auf den Straßen bei Demonstrationen palästinensischer Anhänger. Und wir haben eine rechtsextreme Gewalt und wir haben rechtsextreme Bedrohungen in diesem Land wie vielleicht noch nie. Sie waren neulich in der Bundestagsfraktion der Grünen und haben selbst erstmal mit einem Judenwitz angefangen und haben gesagt, an allem sind die Juden und die Radfahrer schuld. Daraufhin fragt jemand, warum die Radfahrer? Ist Humor manchmal die einzige Chance, um damit noch klarzukommen?
Es ist nicht die einzige Chance, aber es ist eine Chance. Und ich möchte es auch ganz klar sagen, der importierte Antisemitismus ist ein Problem, ist aber nicht das große Problem. Denn interessanterweise hatten wir vor der Flüchtlingswelle 2015, 2016 einen islamgeprägten Antisemitismus in Deutschland, der auch den Zentralrat dazu veranlasste, eine große Kundgebung Nie wieder Judenhass zu veranstalten. Und mir fällt es auf, dass nach der Zuwanderungswelle 2015, 2016 der arabischstämmige Antisemitismus nicht wesentlich zugenommen hat. Also die erheblich größere Bedrohung sehe ich im rechtsextremen Milieu, im rechtsextremen Lager. Aber es ist ein Punkt, der mir auch wichtig ist. Bei all dem Negativen, über das wir sprechen, just an dem Tag, an dem die Wahl in Sonneberg stattfand, fand in meiner Heimatstadt in Würzburg eine Kundgebung der AfD und von Herrn Höcke stattfinden, in Erinnerung an ein Messerattentat 2 Jahre zuvor. Die Bewegung Würzburg ist bunt, also die Würzburger Bürgerschaft, ist es gelungen, Herrn Höcke am Reden zu hindern, letztendlich diese Kundgebung gar nicht erst beginnen zu lassen. Und das ist für mich ein hoffnungsvolles Zeichen.
Ein funktionierendes Bürgertum als Bollwerk. Sie sind Ehrenbürger Würzburgs geworden. Viel herzlichen Glückwunsch erstmal dazu.
Herr Schuster, Dankeschön.
Vielleicht funktioniert das was in Würzburg, was aber an anderen Stellen dieses Landes nicht mehr funktioniert. Würden Sie mit einer Kippa durch Berlin-Wedding laufen oder durch Sonneberg?
Auch das ist nichts Neues. Ich habe bereits ganz zu Beginn meiner Amtszeit, das war im Februar 2015, gesagt, dass es Stadtteile in Berlin gibt, wo ich offen mit einer Kippa nicht laufen würde, sondern empfehlen würde, lieber eine Basecap aufzusetzen. Das hat damals ja zu einem Aufschrei geführt, ist aber ein Tatsache oder ist ein Fakt leider schon viel, viel länger bekannt. Da muss ich sagen, ja, da lebe ich in Würzburg eher auf der Insel der Glückseligen. Da hätte ich damit kein Problem.
Also was ist denn die Ursache dafür? Sie haben mal von einem irrationalen Menschenhass gegen Juden hingewiesen in vielen Reden. Wenn der so irrational ist, wie kann ich denn dann dagegen vorgehen?
Es ist schwer, weil etwas, was sich seit Jahrhunderten in den Köpfen der Menschen ist, einfach so en passant beiseite zu schieben, ist immer schwierig. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass hier ganz entscheidende Verantwortung die Kirchen tragen, die über Jahrhunderte von der Kanzel antijüdische Ressentiments geschürt haben. Das gilt nicht mehr für heute. Ich will da nicht falsch verstanden werden. Die Kirchen sind bemüht, gegen Antisemitismus vorzugehen. Aber was über Jahrhunderte gepredigt wurde, das bleibt einfach in den Köpfen hängen und wurde auch und wird auch weiter von Generation zu Generation weiter transportiert.
Nur sind die Kathedralen einer modernen Gesellschaft ja weniger denn je. Die Kirchen, muss man also auch sagen, es gibt viel weniger Menschen, die in der Kirche aktiv sind, als noch vor 10, 20 Jahren. Die Schulen sind der Ort der Aufklärung. Was erwarten Sie sich von dem Ort, wo eigentlich frühzeitig gegen Antisemitismus auch gelehrt werden sollte?
Das ist genau der Punkt. Gegen Antisemitismus helfen drei Dinge. Bildung, Bildung und nochmal Bildung. Und zwar Bildung, die frühkindlich beginnen muss. Denn was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und ich finde es sehr gut, dass es jetzt auch einen Fortbildungsstudiengang für angehende Lehrkräfte gibt, antisemitismuskritische Bildung. Das heißt, dass ein Lehrer in der Schule nicht nur über Antisemitismus unterrichten kann, sondern auch ein Lehrer, der vielleicht Physiklehrer ist, Mathelehrer, Chemielehrer ist, lernt und weiß, wie er mit Antisemitismus im Unterricht in der Schule, Ausdruck wie du Jude auf dem Schulhof, umgehen kann und umgehen soll.
Der Appell auch an die Mehrheitsgesellschaft ist vernommen worden, dass Antisemitismus von diesen Menschen, von uns allen bekämpft werden muss. Ich bedanke mich für dieses Gespräch am frühen Morgen, Herr Dr. Schuster, und einen schönen Tag in Würzburg.
Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen auch.
Und jetzt möchte ich Sie noch einladen zu einer ganz besonderen neuen Podcast-Reihe, die exklusiv unseren Pioneers vorbehalten ist. Unter dem Titel Schattenmächte geht es in den nächsten Wochen auf eine Reise in die Welt geheimnisvoller Unternehmen. Unsere Redakteurinnen und Redakteure liefern Einblicke, die weit über Quartalsbilanzen und Shareholder-Verzeichnisse hinausgehen. Sie erfahren, welch politischen Einfluss milliardenschwere Konzerne wie Chinas Alibaba unterliegen, warum der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock mächtiger ist als ganze Länder oder wie sich der größte Erdölförderer Saudi Aramco der Öffentlichkeit gegenüber verschließt. Startpunkt dieser spannenden Podcast-Reise ist Russland und das Unternehmen Gazprom. Sie begegnen Vorstandschef Alexei Miller, der zumindest auf dem Papier den Konzern lenkt und in welcher Verbindung er zu dem Mann steht, der bei Gazprom wirklich das Sagen hat, Russlands Präsident Wladimir Putin. Wir hören jetzt mal kurz rein in diese erste Ausgabe unserer neuen Serie. Podcast-Redakteurin Josie Müller hat sich tief eingearbeitet in die Anfänge des inzwischen bedeutendsten Staatsbetriebs des Landes und des größten Erdgaslieferanten der Welt. Ausgangspunkt ist tatsächlich die Rolle Wladimir Putins als Vizebürgermeister damals von St. Petersburg.
Schattenmächte, die geheimnisvollsten Unternehmen der Welt. Ein Pioneer Original.
Schon damals gibt es Gerüchte über schmutzige Deals, für die er saubere Papiere ausstellt. Aber die Wirtschaft von St. Petersburg kommt auf die Beine. In Moskau wird das gern gesehen. Und so wird Putin unter dem neuen Präsidenten Boris Jelzin erst ranghoher Beamter im Kreml und dann im Sommer 98 Chef des FSB, des Inlandsgeheimdienstes.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Kurz danach beginnt in Deutschland eine neue Zeitrechnung. Die Ära von Helmut Kohl endet.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde.
Im Herbst 98 wird Schröder Bundeskanzler. Und schon im darauffolgenden Jahr berichten Springer-Journalisten, dass dem Bundesnachrichtendienst Informationen zu einem Plan Schröder vorliegen würden. Es gäbe Privatkontakte des russischen Geheimdienstes zum neuen Bundeskanzler. Hintergrund sei der Gas- und Ölmarkt. Im selben Jahr gibt es angeblich auch Gespräche zwischen Russlands Wirtschaftselite und Putin. Dieser habe sich mit dem russischen Oligarchen Boris Berezovsky getroffen, dem Paten des Kremls, so sein Beiname. Er gehört zum Kreis jener, die Jelzin an die Macht gehievt haben und nun wieder entthronen. Über das Gespräch mit Putin sagt Berezovsky später:
Im Winter 99 haben wir darüber gesprochen, ob er für die Präsidentschaft in Frage kommt. Aber er sagte: Wissen Sie, was ich mir am meisten wünsche? Ich möchte Berezovsky sein. Dann machte Putin eine Pause und meinte: Geben Sie mir Gazprom.
Die ganze Geschichte hören Sie in unserem neuen Pioneer Briefing Sommerspezial Schattenmächte. Die erste Folge über Gazprom finden Sie heute Morgen direkt auf der Startseite von thepioneer.de oder Sie finden den Link auch ganz bequem in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat Elon Musk am Wochenende mal wieder für viel Diskussionsstoff gesorgt. Der Twitter-Chef hat bei seinem Kurznachrichtendienst vorübergehende Lesebeschränkungen eingeführt, um gegen, Zitat, extremes Ausmaß von Data Scraping und Systemmanipulationen vorzugehen. Das wollten wir uns dann doch mal näher erklären lassen und damit schalten wir direkt nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Mick.
Vielleicht erklärst du uns als allererstes mal den Begriff Data Scraping und was wollte Elon Musk mit dieser Lesebeschränkung eigentlich erreichen?
Also Data Scraping kann man übersetzen mit sowas wie Daten abschöpfen. Was damit gemeint ist, ist, dass man auf Webseiten und Plattformen, die nicht die eigenen sind, Daten sammelt. Das können alle möglichen Daten sein, zum Beispiel zu Nutzern, deren Verhalten, aber auch zu Inhalten generell. Das führen dann extra darauf programmierte Computerprogramme durch und die fügen dann die Daten in vorher vorgegebene Tabellen zum Beispiel ein. Die Methode ist an sich nicht illegal, weil man ja öffentlich zugängliche Daten einfach sammelt und dann für sich auswertet und nutzt. Gern gesehen ist es aber natürlich trotzdem nicht, weil wenn Unternehmen zum Beispiel Daten bei Twitter abschöpfen, dann sind es ja Daten, die die Unternehmen selbst nicht generiert haben oder in dem Sinne initiiert haben. Also Daten, die jemand anderes zusammengetragen hat, einfach für seine Zwecke zu nutzen. Was jetzt am Wochenende los war und warum es diese Lesebeschränkungen bei Twitter gab, das hat Musk nicht genau erklärt. Ich kann mir aber vorstellen, dass er einfach ein Problem damit hat, dass andere Unternehmen Daten bei Twitter abgreifen und die dafür nutzen, um ihre künstlichen Intelligenzen zu trainieren. Über sowas hatte sich Musk auch in der Vergangenheit schon kritisch geäußert. Was aber jetzt der Auslöser für diese Beschränkungen war, das kann auch einfach daran liegen, dass das System von Twitter durch diese ganzen Datensammler überlastet war, weil bevor Musk diese Beschränkungen eingeführt hatte, hatten schon zahlreiche Nutzer sich darüber beschwert, dass es Probleme auf der Plattform gab. Diese Beschränkungen selbst nutzt Musk jetzt aber auch mal wieder dafür, um Geld zu machen. Nämlich bekommen zahlende verifizierte Accounts Zugriff auf 6.000 Beiträge pro Tag, nicht verifizierte Accounts nur auf 600 pro Tag und ganz neue Accounts nur auf 300 am Tag. Musk könnte sich damit allerdings auch ein Eigentor schießen. Viele Nutzer zeigten sich nämlich am Wochenende sehr frustriert über die Beschränkungen und drohten schon damit, dem Netzwerk komplett den Rücken kehren zu wollen. Daraufhin schrieb Musk, die Beschränkungen erhöhen zu wollen. Ob das aber die Gemüter beruhigt, ist höchst fraglich. Also mal schauen, ob Musk dann noch die Kurve kriegt.
Ja, Anne, und dann sag uns doch bitte noch, was wird diese Woche wichtig für die Anleger? Worauf müssen die Investoren achten?
Also es ist so ein bisschen neues Quartal, neues Halbjahr, neues Glücksstimmung. Aber in der verkürzten Trading-Woche, der 4th of July, ist ja hier ein Feiertag. Der wichtigste Termin wird der Freitag, da kommen die neuen Arbeitsmarktdaten raus. Experten glauben, dass im Juni 213.000 neue Jobs geschaffen werden konnten und dass die Arbeitslosigkeit auf 3,6% von 3,7% gefallen ist. Trifft das so ein, dann wäre das mal wieder ein Zeichen dafür, wie unfassbar stark der Arbeitsmarkt doch ist. Und das dürfte der Notenbank dann wieder ein Dorn im Auge sein und sie zu neuen Zinserhöhungen beim nächsten Treffen ermutigen. Außerdem lohnt sich ein Blick auf den Bankensektor. Da könnte es sein, dass die Banken diese Woche, nachdem der Stresstest letzte Woche ja so gut ausfiel, ihre Dividenden erhöhen. Abgesehen davon gibt es diese Woche auch noch den Auslieferungsreport von Tesla vom zweiten Quartal. Also wir können wieder gespannt sein, Mick.
Und was, Michael, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass die ARD-Bundeskanzler Olaf Scholz innerhalb von 5 Tagen direkt 2-mal die ganz große Bühne bietet, ohne wirklich Wesentliches zu erfahren. Vergangenen Mittwoch, da war der Kanzler einziger Gast bei Sandra Maischberger. Und nun, gestern Abend, das ARD-Sommerinterview mit Tina Hassel. Erkenntnisgewinn 0. Bevor er mit Tina Hassel ins journalistische Tête-à-Tête ging, da hatte der Kanzler immerhin bei YouTube noch ein paar Fragen der Social-Media-Nutzer zu beantworten. Frag selbst heißt das Format und Scholz wurde aufgefordert, möglichst kurz zu antworten. Also, wie steht es um den Wohnungsbau, Herr Bundeskanzler?
Wir wollen diese Zahl 400.000 im Jahr erreichen und dann nicht wieder davon wegkommen.
Die meist jungen Nutzer interessierte natürlich auch diese Frage.
Wladislav Andruschow fragt, wann ist die Ressortabstimmung für die Cannabis-Gesetzgebung denn endlich durch und wann kommt es denn dann?
Wir arbeiten daran, dass das jetzt bald geschieht. Es ist nicht ganz trivial, aber die Ministerien wissen, welchen Weg sie gehen wollen und was geht im Rahmen des europäischen Rechts.
Umwelt, Klimaschutz, natürlich auch ein wichtiges Thema für die junge Generation.
Schaffen wir das 1,5-Grad-Ziel?
Das ist unser Ehrgeiz und deshalb glaube ich auch, dass wir das hinbekommen werden. Auch wenn das natürlich nur gelingt, wenn die ganze Welt mitmacht.
Und was muss man eigentlich mitbringen, um Politiker zu werden?
Man muss es mit dem Herzen machen. Man muss es machen, weil man was besser machen will in der Welt.
Immerhin, der sonst so hanseatisch knorrig kommunizierende Scholz kann auch anders. Als es darum geht, ob alle Koalitionsvorhaben bisher wirklich auf einem guten Kurs sind, wählte der Hamburger ein illustres maritimes Sprachbild.
Wir haben die richtigen Projekte vereinbart. Und nachdem wir nun alle Varianten erörtert haben, haben wir bei den großen Projekten ja auch Land in Sicht. Also wir sind über einen rauen Ozean gefahren, aber wir sehen das Land schon und die Möwen fliegen schon um unser Schiff.
Gleich zwei Fragen gab es dann natürlich zu Olaf Scholz und seinen angeblichen Verstrickungen in die Cum-Ex-Geschäfte der Hamburger Warburg Bank. Aber an Scholz perlt das wie gewohnt einfach ab.
Es gibt ja einen Untersuchungsausschuss in Hamburg, der hat alles mit dem Scheinwerfer durchleuchtet, sich jedes Dokument angeschaut und beschafft. Und es bleibt das gleiche Ergebnis, da ist nichts.
Fazit, das junge ARD-Format im Netz mag ein bisschen flotter sein als das klassische Sommerinterview, aber es bleibt ohne Tiefgang, gerade bei diesem Kanzler. Und vor allem, weil nicht wirklich nachgebohrt wurde.
Und was, Michael, hat dich heute überrascht?
Dass Italien uns in Deutschland echte Konkurrenz macht, was den Unterrichtsausfall betrifft. Als Vater zweier schulpflichtiger Kinder in Berlin freue ich mich ja schon, wenn mal 2 Englischstunden pro Woche wirklich zustande kommen. Aber eine Lehrerin in der Provinz Venedig hat es nun auf ein ganz neues Niveau gebracht. Sie war 24 Jahre lang an einem Gymnasium angestellt, aber sie ließ sich insgesamt nur 4 Jahre im Klassenzimmer blicken. Das berichten jedenfalls italienische Medien. Zwischen 2001 und 2021 war sie fast 70 Mal krankgeschrieben. Manchmal monatelang. Dazu kamen natürlich die Ferien, Feiertage und Fortbildungen. Ein Gericht, das ihren Fall verhandelte, sprach von, Zitat, abnormen Fehlzeiten. Aber nicht nur das. Als Behördenmitarbeiter testweise ihren Unterricht besuchten, waren sie schockiert. Die Lehrerin hatte mehrmals ihre Bücher vergessen und improvisierte den Lernstoff. Sie vergab Noten scheinbar nach dem Zufallsprinzip und sprach während des Unterrichts private Nachrichten in ihr Smartphone. So sehen Vorbilder aus. Der Lehrerin wurde natürlich gekündigt und sie wurde aus dem Staatsdienst entlassen. Zu Recht, wie ein Gericht jetzt befand. Einen Vertretungslehrer gibt es noch nicht, aber warum soll es den Italienern da auch besser gehen als uns? Und es sind ja auch schon längst wieder Ferien. In Italien genauso wie in Deutschland. Summertime. School is out and it's sort of a buzz. But back then I didn't really know what it was. But now I see what happened is the way that people respond to summer madness. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erholsamen Start in diesen neuen Tag. Morgen hören Sie hier an dieser Stelle wieder unseren Pioneer-Herausgeber Gabor Steingart. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Bröker. Here it is, a groove slightly transformed. Just a bit of a break from the norm. Just a little something to break the monotony of all that hardcore dance that has gotten to be a little bit out of control. It's cool to dance, but what about a groove that soothes and moves romance? Give me a soft, subtle mix, and if it ain't broke, then don't try to fix it. And think of the summers of the past, adjust the bass and let the alpine blast. Pop in my CD and let me run a rhyme and put your car on cruise and lay back, 'cause it's summertime.